Ich und lade auch heute euch ein, mit mir die Bibel zu öffnen und im 42. Kapitel im Buch Hiob aufzuschlagen. Ich möchte euch die letzten Verse in diesem Buch vorlesen, die Verse 7 bis 17. Hiob, Kapitel 42, die Verse 7 bis 17. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Da ging Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Da kamen zu ihm seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurde ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er gab ihm in der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Gezia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesem Ereignis noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder für Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage saht. Ich möchte beten und bitte euch noch mal aufzustehen. Herr Jesus Christus, rede um deiner selbst willen. Herr, rede und verherrliche dich durch dein Wort und verherrliche das Wort. Offenbare die Genügsamkeit deines Wortes und die Kraft, die wir in und durch dein Wort und durch das Evangelium, Jesus, von dir haben. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Liebe Geschwister, mit diesen letzten Versen, mit diesen 10 Versen sind wir am Ende von diesem Buch Hiob. Wir schließen damit das Studium dieses bekannten und auch sehr beliebten Buches der Bibel. Und das Anliegen bei diesem kurzen Studium war, dass das Evangelium von Jesus Christus und seinem Erlösungswerk von dem Buch Hiob zu verkündigen. Als Jesus Christus seine Apostel aussandte, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu predigen, tat er das, indem er ihnen selbst die Schrift öffnete, das Alte Testament öffnete und ihnen offenbarte und zeigte, was dass das ganze Alte Testament, angefangen von Mose, eben über die Propheten, dann bis in die Psalmen, das heißt Weisheitsliteratur, dahin gehört auch Hiob hinein, dass es alles von ihm redet, von seinem Leiden, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung, dann von der Rettung durch Buße, an Glauben an seinen Namen und zwar allen Nationen. Das ist das, was Jesus ihnen aufgezeigt hat. Und dann sagte, ihr sollt Zeugen davon sein. Und das Buch Hiob gehört eben genauso zur Schrift, die diesen Zweck und diese Aufgabe hat, eben davon das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, und unsere Aufgabe ist, dieses Zeugnis davon abzugeben. Darum sind wir in großen Schritten auch durch dieses Buch durch, und das Anliegen war, wie gesagt, das Evangelium von Jesus Christus auch aus und durch dieses Buch aufzuzeigen. Auch dieses Buch ist von Gott eingehaucht, auch dieses Buch ist dazu eingegeben und nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die wir allein in und durch Jesus Christus bekommen. Darum ist das Buch uns gegeben. Und Dieses Buch ist so aufgebaut, dass wir in den ersten zwei Kapiteln eine Einleitung haben, in einer Form der Beschreibung der Ereignisse, und wir werden damit hineingenommen in die Gerechtigkeit Hiobs. Uns wird dann aufgezeigt, warum Hiob erniedrigt wurde. Uns wird sein Verlust aufgezeigt das damit verbundene Leiden. Das haben wir in den ersten beiden Kapiteln. Das ist eine Einleitung. Wie gesagt, die Gerechtigkeit Hiobs wird von Gott betont, und aber ebenfalls seine Erniedrigung und sein Leiden, das daraus kommt. In den letzten Versen, die ich gerade euch vorgelesen habe, finden wir die Wiederherstellung. So, während in der Einleitung wir die Erniedrigung Hiobs haben und damit verbundene Folgen, haben wir in diesen Versen knapp zusammengefasst seine Wiederherstellung und seine Erhöhung. Und aber auch dann die Rechtfertigung von ihm und die Rückerstattung von allem, was Hiob verloren hatte. Und zwar mehrfach. So, das ist die große Klammer dieser einen Geschichte. Am Anfang seine Erniedrigung, obwohl er der Gerechte ist, wird er erniedrigt mit all dem Verlust, mit all dem Leiden. Und am Ende wird seine Wiederherstellung und Erhöhung uns gezeigt. Und dann eben mit all dem Segen und mit all dem Reichtum, den er da bekommt. Und dazwischen ganz, ganz viele Kapitel, eine intensive Auseinandersetzung und ein intensives Ringen von Hiob nach dem Grund für sein Leiden. Und da nimmt das ganz viel Platz, die Erklärung von den Freunden, nimmt Platz, die versuchen, Hiob davon zu überzeugen, dass es eben an seiner Schuld und Sünde lag. Und auf der anderen Seite eben Hiob, der sagt, das kann nicht der Grund sein. Und in dem Höhepunkt der Offenbarung Gottes, der Hiob den Grund und für sein Leiden aufzeigt und ihm somit in die Ruhe hineinführt. So, das ist zwischen diesen beiden Erzählungen und zwischen dieser Einleitung und diesem Schluss im Buch Hiob. Darum geht es. In diesen 10 Versen hier geht es eben um die Wiederherstellung Hiobs. Und diese Wiederherstellung wird in 2 Phasen uns gezeigt. Die erste Phase, die wir hier haben, das sind die Verse 7 bis 9. Und hier geht es darum, dass Gott Hiob wieder in seine Stellung zurückstellt. Dass er das, was er vorher verloren hat, dass er das ihm wieder gibt. Das heißt, er wird wieder in seine Stellung zurückgebracht oder zurückgestellt, und oder die Stellung wird wieder groß gemacht. Und um was geht es hier? Gott zeigt und bestätigt, dass Hiob wirklich sein Knecht ist. Hiob ist sein Knecht. Und dass er wirklich der Priester ist, und er ist sein Priester. So, in dieser Weise finden wir eine Wiederherstellung von Hiob als Gottes Knecht und sein Priester. Das sind die Verse 7 bis 9. Die Verse 10 bis zum Schluss ist die zweite Phase seiner Wiederherstellung. Und da geht es darum, dass Gott seinen Besitz wiederherstellt. Und damit deutlich macht, dass sein Segen nach wie vor auf Hiob ist. Gott stellt seinen Besitz, sein Hab und Gut, und alles, was er verloren hat, wird er wiederhergestellt, und zwar um das Doppeltfache. So, im Groben sind das die letzten 10 Verse, und darum geht es. Nochmal im Wesentlichen, was ist die Botschaft am Ende, so wie wir gerade gelesen, es hat alles seine Zeit. Und so wie es die Zeit des Leidens gab, so gibt es jetzt auch die Zeit der Freude und der Erhöhung. Und so haben wir das hier. Die Zeit ist gekommen, dass Hiob durch das Leiden hindurch zu Herrlichkeit bzw. zur Erhöhung und zur Bestätigung durch Gott selbst kommt. Lass uns also gemeinsam diese 10 Verse studieren, gemeinsam diese 10 Verse anschauen. Und ich hoffe, auch in diesen Versen das Evangelium von Jesus Christus, wie sie in Hiob als Typus und als Vorbild vorgeschattet wird, entdecken. Vers 7 beginnt dieser Abschnitt, und es beginnt so, es heißt, und es geschah, nachdem der Herr die Worte zu Hiob geredet hatte. So wie das Buch begann, dieses berühmte und bekannte und wirklich von vielen geliebte Buch, wie es so begann, so endet es. Das Ende wird ähnlich eingeleitet, wie das Buch begann, und zwar in einer Art und Weise einer Geschichtserzählung. Ich habe schon in der Einleitung damals gesagt, fast wie ein Märchen klingt das. Ja? Ihr erinnert euch an den Einstieg, dann heißt das, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Ja? So kann man Die Geschichten beginnen so, die Kindergeschichten, wenn man den Kindern vorliest, das war mal ein Mann oder es war mal ein Mädchen. Und so, man denkt, es ist fast wie ein Märchen, fast wie eine erfundene Geschichte, diese Geschichte Hiobs. Und in Vers 7 endet die Geschichte ebenfalls mit so einer ähnlichen Formulierung. Und es geschah, nachdem alles jetzt passiert ist. Und schaut mal, wie das endet. Das kann fast ein Märchen sein, oder? Vers 16 und 17. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, die vierte Generation. Und Hiob starb alt und satt an Tagen. Ja? Man könnte sagen, ein Happy End, oder? Ende gut, alles gut. Ja. Eine schöne Geschichte und für einige ist das auch eine erfundene Geschichte, auch wenn man darum einige Lektionen lernen und lesen kann. Es ist aber nicht einfach eine Geschichte, es ist auch kein Märchen, es ist wirklich passiert. Hiob hat alles das genauso erlebt und Gott handelte mit Hiob genauso und auch dieses Ende, das ist nicht erfunden. Das ist kein Happy End, das man am Ende nochmal schreiben muss, damit man wieder gut schlafen kann und sagen, alles klar, die Gerechtigkeit hat gesiegt, das ist jetzt alles gut, jetzt kann ich beruhigt sein, Gott ist gerecht. Nein, es ist wirklich passiert, es ist keine erfundene Geschichte, es ist Gottes Wort. Gott hat geredet, Gott hat gehandelt, Gott hat geredet und natürlich in einer wunderbaren und sehr kunstvollen Art und Weise diese wahre Geschichte natürlich uns aufschreiben lassen. Das ist für mich ein Kunstwerk. Zwischen der Einleitung und dem Abschluss, das in einer Erzählform uns dargestellt hat, haben wir eine tiefe und großartige poetische Art und Weise, wie dieses Ringen Hiobs uns vor Augen gemalt worden ist. Also es ist Gottes Wort und Gott spricht. Gott sprach nicht nur zu Hiob, Gott offenbarte sich nicht nur der Hiob, er offenbart sich natürlich uns durch dieses Wort. Gott sprach aber auch zu seinen Freunden, beziehungsweise vermeintlichen Freunden, eigentlich zu seinen Feinden. Schauen wir mit mir in Vers 7 noch einmal. Es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman. Gott offenbart sich. Er offenbart sich nicht nur Hiob in dieser intensiven, aus dem Sturm heraus, aus dem Sturm des Lebens von Hiobs. Gott offenbart sich auch seinen Freunden. In dem Fall zuerst Eliphas. Er war der Älteste. Er trug die Verantwortung. Gott spricht zu ihm. Gott also redet auch zu seinen Freunden. Doch dieses Reden zu den Freunden ist anders. Dieses Reden Gottes zu den Freunden hat einen anderen Charakter. Als Gott sich Hiob offenbarte, dann lag der Grund darin, dass Hiob nach dieser Frage suchte, warum muss er leiden, obwohl keine Schuld und keine Sünde da ist. Obwohl kein Schuldbrief da ist und nichts Verwerfliches, nichts Ungerechtes in seinem Leben gefunden wurde und gefunden werden konnte, warum muss er trotzdem leiden? Er verstand den Grund seines Leidens nicht und er rang mit Gott. Und Gott offenbarte sich und verkündigte ihm den Grund für sein Leiden. Er offenbarte sich ihm und führte ihn zur Ruhe, indem er sagte, Hiob, vertrau mir. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Schöpfergott und der allmächtige Schöpfergott. Und weißt du, wer ich bin? Ich bin auch dein Erlösergott. Ich bin der allmächtige Erlöser. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit allem, was ich tue, alles, was ich geschaffen habe. Ich komme zum Ziel. Und selbst auch mit dem Hochmütigen, mit dem Stolzen, selbst mit den Feinden, ich komme zu dem Ziel, du kannst mir wirklich vertrauen. Und in dieser Offenbarung, in dieser persönlichen Offenbarung Gottes zu Hiob, konnte Hiob zur Ruhe kommen. Er sah und verstand, Gott hat auch mit seinem Leid ein Ziel. Und wir werden gleich sehen, welches Ziel Gott vorhatte. Also Gott offenbarte sich, nicht um Hiob zu tadeln, nicht um Hiob zu zürnen, nicht um ihn zu vernichten. Er offenbarte sich, um ihn in die Ruhe zu bringen, zu sagen, Hiob, es ist alles gut. Ja, in einer wunderbaren Art und Weise hat er das getan. Aber die Art, wie Gott sich den Freunden offenbarte, war eine andere. Es war nicht in dieser persönlichen Offenbarung der Erkenntnis seiner selbst, sondern dass Gott offenbarte sich aus einem anderen Grund. Er offenbarte sich ihnen nicht und sagt, hey, dann erzähle ich euch auch meinen Ratschluss. Ich erzähle euch auch, was ich tue. Nein, hier steht es und der Grund wird uns genannt, auf welche Art und Weise offenbart er sich seinen Freunden. Lest mit mir weiter, da heißt es, mein Zorn ist in Brand gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Das ist der Grund der Offenbarung den Freunden gegenüber. Gott ist zornig. Sein Zorn, er ist nicht nur sauer, sein Zorn ist entbrannt aus der Nase dampft das Rauch, das ist das Bild, er schnaubt. Das ist alles andere als gut, was sie getan haben. Er offenbart sich ihnen und sagt, ich bin wirklich zornig auf euch. Möchten wir, dass Gott sich uns so offenbart, in dieser Art und Weise? Das ist nicht die gleiche Art und Weise, wie er sich hier offenbarte. Er offenbart sich da seinen Freunden, weil er zornig gegen sie ist. Auch Elihu war zornig, oder? Elihu war zornig gegenüber wem? Hiob und gegenüber den Freunden. Er war zornig auf alle. Aber Gott, als er sich offenbart, ist nicht zornig. Auf wen? Auf Hiob ist er nicht zornig. Er ist zornig auf die drei Freunde. Er sagt nicht, ich bin auf euch alle stinkesauer. Was ihr da alle zusammengeredet habt in diesen vielen Kapiteln, das ist nichts Wahres. Nichts habt ihr richtig über mich geredet. Das ist nicht, was Gott sagt. Er sagt, ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Das heißt, der Zorn Gottes trifft nicht Hiob. Der Zorn Gottes trifft die Freunde. Warum ist aber zornig auf sie? Warum, was hat ihn dazu geführt, dass sich in dieser Art und Weise sich ihnen offenbart? Auch das steht im Wort Gottes, wir können es lesen, heißt es. Denn ihr habt nicht Wahres über mich geredet. Das ist der Grund. Das, was ihr alles gesagt habt, es war nicht wahr. Auch wenn nicht wenige versuchen, einiges Gutes von den Freunden abzugewinnen. Natürlich war nicht alles richtig, was sie gesagt haben. Auch Hiob hat natürlich nicht alles richtig gesagt, aber sowohl Hiob hat auch ab und zu was richtig gesagt und die drei Freunde haben doch auch ab und zu was richtig gesagt. Was ist Gottes Urteil? Ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Nicht, ihr habt bisschen was Wahres, bisschen nicht Wahres. Ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Gottes Urteil ist sehr klar und Gottes Zorn trifft eben nur die drei Freunde, so fromm sie daherkamen. So gottesfürchtig sie daherkamen, so weise sie daherkamen und so, auch wenn es so danach ausschaute, dass sie so für Gottes Gerechtigkeit kämpfen und in dem Hadern Hiobs und in seinem Leid eher, eher eine Gotteslästerung sahen als Gottes Verherrlichung, so sehr man von außen beim Lesen und Betrachten zu diesem Eindruck kommen könnte, dass die Freunde Hiob warnen und sagen, du darfst Gott nicht lästern. Gott sagt, nichts Wahres ist davon geblieben. Das heißt, ihr Reden über Gott und ihre Motive, all das zu sagen, das hat nichts mit der Erkenntnis Gottes zu tun gehabt. Zumindest nicht in der Art und Weise, in der Offenbarung, in dem Plan Gottes, in dem Ratschluss, was wirklich dahinter stand. Das heißt, sie begriffen den Ratschluss Gottes nicht und maßten an, aber in ihrem Verständnis und ihrer Erkenntnis und ihrer Gottesfurcht Hiob zu verurteilen. Schaut mal mit mir Hiob 15, Vers 4. Ich möchte mich ganz kurz daran erinnern. Hiob 15, Vers 4. Schaut mal, in welcher Haltung sie gegenüber Hiob redeten und über Gott. Vers 4. Ja, du zerstörst die Gottesfurcht und beschneidest die Andacht von Gott. Denn deine Schuld belehrt deinen Mund und du wählst die Sprache der Listigen. Dein Mund verdammt dich und nicht ich und deine Lippen sagen gegen dich aus. Das ist der Vorwurf. Du zerstörst die Gottesfurcht. Du zerstörst die Anbetung, die Verherrlichung Gottes, so wie du daherkommst. Das ist die Anklage. Und wie gesagt, und man liest und man ist dann geneigt, oder viele sind da dann so geneigt zu sagen, ja, die haben recht geredet, wie gesagt, nur zu einem falschen Zeitpunkt, aber die haben recht. Ich möchte uns daran erinnern und ermutigen, Gott mehr zu vertrauen, denn wenn Gott sagt, nichts Wahres geredet, dann ist das Urteil klar, nichts Wahres. Da können wir nicht sagen, ja, aber doch ein bisschen wahr. Sie haben nichts Wahres geredet. Das betont Gott zweimal. In Vers 7 sagt er das, denn ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Und dann sagt er das Gleiche noch in Vers 8, denn ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Zweimal betont Gott, das ist nicht wahr gewesen, was ihr über mich geredet habt. Und jetzt wird uns im zweiten Teil deutlich, warum Gott sich offenbart. Und warum Gott jetzt sie tadelt, warum offenbart er und redet er zu ihnen. Schaut mal, Gott offenbart sich ihnen nicht nur, um zu sagen, hey, das war alles falsch, was ihr geredet habt. Jetzt wird deutlich, warum sich Gott offenbart. Es hat weniger was mit den drei Freunden zu tun. Es hat mehr was mit der Wiederherstellung Hiobs zu tun. Denn ihm ging, seine Hauptbotschaft ist, nicht wie mein Knecht Hiob. Das heißt, im Gegensatz zu euch hat Hiob Wahres geredet, ihr nicht. Gott sagt es aus einem Grund, um Hiob wiederherzustellen und den Freunden zu sagen, Hiob hat richtig geredet. Sie haben ja permanent gesagt, du mit deinem Mund, was du sagst, du nimmst die Gottesfurcht weg, du lästerst Gott. Und Gott sagt, hat er nicht gemacht. Was für ein Urteil für die Freunde, oder? Sie waren fest davon überzeugt, dass Hiob mit seinem Reden Gott lästerte. Und Gott sagt, Gott kommt und Gott stellt ihn wieder her. Gott stellt sich hin und sagt, nein, mein Freund Hiob hat richtig geredet. Man kann es so übersetzen, im Gegensatz zu meinem Knecht Hiob habt ihr nichts Wahres geredet. Im Gegensatz zu meinem, er hat Wahres geredet, ihr nicht. Das wiederholt Gott, genau das gleiche, wie ihr falsches Reden verurteilt, wiederholt Gott auch hier das wahre Reden Hiobs zweimal. Er betont, Hiob hat Wahres geredet. Wie kann es sein? Nochmal, wie kann es sein, dass Hiob Wahres geredet hat? Je nachdem, wie man die ganzen Abschnitte davor versteht, beziehungsweise diesen großen Mittelteil liest, je nachdem, wie man das Ringen Hiobs versteht und seine Aussagen versteht, kommt man eben zu dem einen Schluss und sagt, okay, vielleicht war eben ein paar Sachen gut, die Hiob gesagt hat, aber da war so viel Stolz und so viel Hochmut. Wenn Gott sagt nochmal, Hiob hat Wahres geredet, dann hat er Wahres geredet. Was war Wahres? Was hat Hiob denn Wahres gesagt? Um was ging es in dem ganzen Abschnitt? Nochmal, ich hoffe, ich bemühe euch nicht zu sehr, wenn ich euch und mich nochmal daran erinnere. Um was geht's und um was ging es in diesem großen poetischen Mittelteil? Hiob hat gesagt, er hat keine Schuld. Er ist gerecht vor Gott. Und ist das wahr gewesen? Es war wahr. Warum? Weil Gott selbst am Anfang in der Einleitung seine Gerechtigkeit bestätigte. Die Schrift bestätigt, dass es keinen so Mann wie Hiob neben zwei anderen großen Männern gab. Hiob war gerecht. Aber die Freunde sagten was? Er ist nicht gerecht, er kann nicht gerecht sein. Und Hiob sagte, das sagt mir wo und sagt mir wie. Der Grund für sein Leiden, und Hiob sagt, der Grund für mein Leiden muss ein anderer sein als meine Schuld. Und darin hat er Recht gehabt. Darin hat der Herr Recht gehabt. Warum? Weil Hiob ein Bild auf Christus war. Einer, der zu Unrecht leidet. Und darauf bestand Hiob bis zum Schluss. Es muss einen anderen Grund haben. Auch wenn Hiob den Grund nicht kannte. Auch wenn Gott ihm erst diesen Grund offenbaren musste. Aber darin war Hiob im Recht. Er leidet nicht wegen seiner Schuld, er leidet nicht wegen seiner Sünde. Und was sagten die Freunde permanent? Wegen deiner Schuld, wegen deiner Sünde. Und Gott sagt, das ist nicht richtig, Freunde. Ihr habt es nicht verstanden. Hiob leidet nicht wegen seiner Schuld. Er hat Wahres gesagt. Das heißt, Gott bestätigt, dass Hiob gerecht ist. Dass er keine Schuld ist. So sehr man auch versucht, da ein paar Dinge bei ihm zu finden. Wenn das Wort Gottes, wenn Gott selbst sagt, keine Schuld, dann müssen wir uns drunter stellen und das annehmen. So, Hiob redet Wahres und in der Art, Gott stellt sich dazu und sagt den Freunden, er hat Wahres geredet. Das muss ein erster Schock für sie gewesen sein. Warum? Wie sehr wünschten sie sich, dass Gott sich Hiob offenbart, oder? Sie hörten eine Rechtfertigung von ihm nach der anderen. Sie hören eine Rede nach der anderen, eine Antwort auf ihr Reden. Und sie sitzen da und ihr Zorn steigt und steigt und sie werden immer sauer und immer wütender und immer ärgerlicher über ihn und sie verurteilen immer mehr und immer mehr. Wir haben das durch die Kapitel hoffentlich gesehen. Und was ist ihr Wunsch? Nachdem sie merken, sie kriegen ihn nicht überzeugt. Möge doch Gott kommen, möge doch Gott mit ihm reden und möge Gott in seine Sünde und seine Ungerechtigkeit, seine Torheit, möge Gott ihn doch überführen und seinen Mund stopfen. Das wünschen sie sich. Oh, sollte doch Gott selbst doch Hiob zurechtweisen. Geht mir mit mir in Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 5. Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun und dir die Geheimnisse der Weisheit mitteilen, dass sie wie Wunder sind für menschliche Klugheit. Und erkenne doch, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Aber weißt du was, Hiob, eigentlich dürfst du gar nicht leben. Was ist ihr Wunsch? Möge doch Gott selbst mit seinen Lippen zu dir reden und dich klein kriegen. Schaut mal mit mir in Kapitel 22, Vers 4. Vers 4, für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen. Ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld? Oh, möge doch Gott dir deine Torheit und deine Schuld aufzeigen. Sie waren frustriert. Egal, was Hiob, sie gesagt haben, Hiob sah seine Schuld nicht ein. Und für sie ist das Sünde, Hochmut, Stolz. Und oh, würde doch Gott sich offenbaren. Und als Elihu ihre Haltung zusammenfasst, als letztes Kapitel 32, machte sich schon ein bisschen lustig über die drei Freunde. Schaut mal, Kapitel 32, Vers 13 heißt folgendes. Dass ihr aber ja nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden. Gott kann ihn aus dem Felde schlagen. Nicht ein Mensch, dann sagt Elihu, er hat ja nicht an mich seine Worte gerichtet. Elihu fasst nochmal zusammen und sagt, ihr seid doch zum Schluss gekommen. Nur Gott kann ihn überführen. Kein Mensch kann Hiob von seiner Torheit, von seiner Verblendung, von seinem Stolz und Hochmut, kein Mensch kann ihn überzeugen. Und Elihu sagt, ja, ihr denkt, nur Gott kann es tun, aber er hat ja noch nicht mal mit mir nicht geredet. Also warten wir es mal ab. Aber das ist die Überzeugung, das ist ihre Hoffnung gewesen. Möge doch Gott reden. Und wisst ihr was? Gott sprach. Gott offenbarte sich. Und was passierte? Er sagt, ihr falsch, Hiob richtig. Wie viele ringen für die Gerechtigkeit Gottes, sind fest davon überzeugt, sie haben Recht. Und sie kämpfen für Gott. Und dann offenbart sich und sagt, Saulus, Paulus, warum verfolgst du mich wie dich? Er hat gedacht, er tut Gott einen Dienst und für Gott verfolgte die Sektierer, die Gotteslästerer, die Abspalter. Wie viele sind davon überzeugt, für Gott und seine Gerechtigkeit zu kämpfen und haben eigentlich die Gerechtigkeit Gottes gar nicht erkannt, wie sie erkannt werden sollte? Manche nennen sich Christen und lernen bestimmte Überzeugungen, lernen bestimmte christliche Grundsätze und sind davon überzeugt, die haben die Wahrheit. Andere nennen sich bibeltreu und weil sie die Bibel von vorne bis hinten mal gelesen haben oder aus der Bibel argumentieren, denken sie, sie haben die Wahrheit. Andere nennen sich reformatorisch und nur weil die fünf Solas zitieren können, meinen sie, sie haben die Wahrheit. Es geht nicht um bestimmte Grundsätze und bestimmte Theorien, es geht um Überzeugungen und so sehr fromm und so gottesfürchtig sie auch sein mögen. Es geht um die wahre Erkenntnis des Evangeliums vom Sohn Gottes, vom Jesus Christus. So hofften sie und wünschten sie, Gott wird kommen und zu Hiob reden und ihn schlagen und ihn überführen und ihn richten. Erinnert mich an die schriftgelehrten Pharisäer, die auf den Tag des Herrn warum warteten? Da würde er kommen und alle Nationen richten und vernichten. Dann würden man sehen, dass die Gerechten sind und alle anderen die Sünder sind. In dieser Weise, die schriftgelehrten Pharisäer, in dieser Art und Weise, die drei Freunde, würde Gott doch sich offenbaren. Nochmal, er offenbart sich, er zeigt sich und bestätigt nicht nur zweimal, Hiob im Gegensatz zu euch kennt die Wahrheit, ihr nicht. Aber er bestätigt jetzt viermal, lest mal mit mir Vers 7 nochmal weiter. Und er sagt, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch sieben Stiere und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert einen Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch bitten, Fürbitte tun. Gott sagt jetzt viermal, Hiob ist wer? Sein Knecht. Er sagt nicht einfach, geh zu Hiob. Er sagt auch nicht, geh zum Knecht Hiob. Er sagt permanent, es ist meiner, es ist meiner, es ist meiner. Er betont, Hiob ist mein Knecht. Andersrum, wisst ihr, gegen wen ihr geredet habt? Wisst ihr, gegen wen ihr euch aufgelehnt habt? Wisst ihr, wen ihr verunglimpft, heißt das? Wen ihr schuldig gesprochen habt? Wen ihr als Sünder und ungerecht dargestellt habt? Als Gotteslästerer, wisst ihr, wer das ist? Es ist mein Knecht. Und wenn ihr gegen ihn geredet habt, gegen wen haben sie dann geredet? Gegen Gott selbst. Ihr habt nichts Wahres über mich geredet. Gott betont und stellt sich auf die Seite Hiobs. Er stellt sich also nicht nur, indem er sagt, er hat richtig geredet. Abgesehen davon, ab, zurück und lesen nun die Kapitel nochmal durch. Wie lesen wir sie? Zweitens, er sagt nicht nur, er hat Wahres geredet, er sagt, es ist mein Knecht. Also aufpassen, aufpassen, es ist meiner. Oder ich will es anders sagen, Hiob ist seiner. Das ist gut. Es ist seiner, er ist sein Knecht. Also stellt sich Gott in klarer Weise, stellt er sich zu Hiob und nennt ihn sein Knecht. Das heißt Diener. Man kann es sogar Sklave übersetzen, Leibeigener. Er gehört mir und er dient mir. Ist das uns bewusst? Ist es ihnen bewusst? Nein, es ist ihnen absolut. Im Gegenteil, sie dachten, nein, er dient nicht Gott und im Gegenteil, er verunglimpft Gott, er lästert Gott und Gott sagt, nein, er dient mir. Alles, was mit ihm passierte und alles, was ich mit tue, dient mir. Er ist mein Diener, er ist mein Knecht. Also sorgt Gott selbst dafür, liebe Geschwister. Gott selbst sorgt dafür, dass Hiob wiederhergestellt wird. Was sagt die Schrift? Wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Wer sich selbst erhöht, den wird Gott erniedrigen. Und das ist, was wir hier haben. Kapitel 42, schaut mal die Verse vorher. Das haben wir in der letzten Predigt nochmal angeschaut. Ich möchte euch einfach Vers 2 bis 6 nochmal lesen. Und ich habe erkannt, sagt Hiob, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte, höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich und bereue in Staub und Asche. Wisst ihr, was das ist? Er demütigt sich. Hiob demütigt sich. Das heißt, ich habe erkannt, du vermagst alles. Mein Wissen ist zu klein. Dein Wissen ist größer. Deine Wege sind weiter größer als meine Wege. Ich habe das verstanden. Er demütigt sich. Was passiert dann? Was macht Gott, wenn einer sich demütigt? Gott erhöht ihn. Und das ist die Verse 7 bis 17. Gott selbst erhöht. Nicht Hiob erhöht sich. Hiob geht nicht und sagt, ich habe Wahres geredet. Wisst ihr, wer ich bin? Nein, Gott selbst stellt sich zu Hiob. In gleicher Weise, Hiob ein Typus auf Christus, oder? An welchen Abschnitt muss ich sofort denken und müsste ich euch wieder bemühen, ihn zu lesen? Philipper Kapitel 2, oder? Ab Vers 5. Er, der sich selbst erniedrigte, Knechtgestalt angenommen hat, Leiden bis zum Kreuz auf sich genommen hat, den kompletten Weg gegangen hat in dieser Erniedrigung. Darum hat Gott ihn erhoben. Darum, weil er den Weg der Erniedrigung ging, darum hat Gott ihn erhoben, nicht er sich selbst. Das ist hier, was in dem Leben und durch das Leben, durchs Leiden und dann eben durch die Erhöhung Hiobs vorgeschattet wird. Hiob ist ein Bild auf Christus. Und in dieser Erniedrigung, Gott sorgt selbst dafür, dass er erhöht wird. Gott stellt Hiob wieder her, so wie er Christus herstellt und herstellen wird. So hat es ihm vorschattend Hiob wiederhergestellt. Die Schrift sagt, gerade Philipper 2, 5 bis 11 geht das ja, oder? Es heißt doch, darum hat Gott ihn erhoben und ihm einen Namen gegeben über alle Namen, oder? Und dann heißt es, und jedes Knie wird sich ihm beugen. Ich schlage es nicht auf, weil ihr könnt es im Schlaf. Und jedes Knie wird sich beugen. Was bedeutet das? Gott sagt, ich erhöhe meinen Sohn. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Er ist über allen Namen. Und dann sagt er, es kommt ein Zeitpunkt. Ich werde ihn wiederherstellen. Und dann werden alle ihre Knie beugen. Das heißt, auch die Feinde. Gott wird dafür sorgen, dass der Christus die Stellung bekommt. Und nicht nur bei den Gläubigen, auch bei den Ungläubigen. Nicht nur bei den Freunden, auch bei den Feinden, die ihm gebührt. Gott wird dafür sorgen, dass jedes Knie vor ihm sich beugen wird und erkennen wird. Offenbarung 1, Vers 7, das schlagen wir kurz auf. Ist schnell zu finden, weil es am Ende der Bibel ist. Ihr müsst nur die Karten ausblenden und dann kommt ihr schnell hin. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7. Heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Wisst ihr, warum Jesus unter anderem kommen muss und kommen wird? Damit er vor Gott und durch Gott rechtfertigt wird. Damit er wiederhergestellt wird. Und zwar alle Stämme der Erde, kann man noch übersetzen, oder des Landes wird in der Erde. Das heißt, jeder Stamm, jedes Volk wird den sie verachtet haben, den sie verworfen haben, den sie gelästert haben, jeder wird erkennen, Gott hat sich zu ihm gestellt. Es ist sein Knecht. Es ist sein Diener. Lass mich dieses Fass nicht zu arg öffnen, aber an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, nur nebenbei. Ein Grund, warum Gott das Volk Israel wieder zusammengeführt hat und in sein Land zurückgeführt hat, ist darum, damit, wenn er kommt, dieses Volk weint und Buße tut. Was heißt Buße tut? Nicht Buße tut. Damit, wenn Jesus wiederkommt, sie ihre Knie beugen und sehen, wen sie durchstochen haben. Er wird sie wiederherstellen. Er wird ihn wiederherstellen. Und jedes Volk wird erkennen, dass sie mit diesem Sohn, mit diesem Gottesknecht falsch umgegangen sind. Dass sie ihn verworfen haben. Gott wird dafür sorgen, dass Jesus Christus die Herrlichkeit bekommt, die ihm gebührt. Warum? Weil er bereit war, alles zu verlieren, sich zu erniedrigen und das alles Leid auszuharren und durchzuhalten. Und dann, darum wird Gott ihn erhöhen. Hat schon und wird es vollenden in dieser Weise. So, nachdem Gott also Hiob in seiner Stellung als sein Knecht bestätigt hat und somit in seinem wahrhaftigen Reden, geht Gott einen Schritt weiter und stellt ihn in einer Weise nochmal wieder her, dass höchst erstaunlich ist und ich glaube auch heute er in dieser Weise, in gleicher Weise tut. Er setzt Hiob, den Knecht, als ihr Priester ein. Schaut mal, ich lese euch noch Vers 8. Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder. Nicht schlecht, oder? Er sagt nicht, und nun geht hin und nimmt ein Turteltäubchen oder ein süßes Schäfchen. Er sagt, nehmt ein Stier. Aber nicht nur eins, 7. Aber nicht nur Stier, nehmt auch Widder und nicht nur ein, 7. 7 mal 7. Warum so viele? Weil die Schuld so groß ist. Wenn wir im Alten Testament forschen, dann sehen wir da, wo es immer wieder das auftaucht, diesen 7 Stiere, 7 Widder, dann wird deutlich, wie groß die Schuld ist. Die haben große Schuld begangen, haben sich groß versündigt an Gott und an seinem Knecht. Also müssen sie ein großes Opfer darbringen. Aber jetzt achtet mal darauf. Gott sagt also damit, hey, ihr habt nichts Wahres geredet. Mein Zorn ist gegen euch in Brand. Und wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr das nicht bekennt, dann wird euch Schimpfliches ergehen. Es wird schlimmer gehen als Hiob. Denkt um, kehrt um, tut Buße. Bekennt eure Schuld. Das ist Opfer darbringen. Die Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Große Vergebung, weil große Schuld da ist. Aber jetzt ist das eine, oder? Nehmen wir mal an, die merken, Gott redet, oh, wir sind schuldig. Und er fordert dieses große Opfer. Und sie sind bereit, dieses Opfer zu tun. Wohin müssen sie gehen mit diesem Opfer? Lest mal mit mir. Heißt das also, umgeht zu meinem Knecht Hiob. Das ist bitter. Gott sagt nicht, und kommt zu mir und opfert von mir und ich werde euch vergeben. Er sagt, nehmt das Opfer und geht zu Hiob. Warum? Warum nicht zu Gott gehen? Warum zu Hiob? Weil er Hiob wiederherstellen möchte. Der ganze Abschnitt, alles was hier geschieht, die Offenbarung Gottes an die Freunde, geht es darum, Hiob wiederherzustellen. Und darum redet Gott und sagt, er hat Wahres geredet. Und darum redet Gott und sagt, ihr habt nicht Wahres geredet. Und jetzt geht hin und bittet ihn um Vergebung. Und dann kommt's: Nur ihn will ich annehmen. Das heißt, wenn sie ihr Opfer dargebracht hätten und gesagt, es tut mir leid, Gott, dass wir gegen dich geredet haben, hätte Gott ihn vergeben? Nein. Sie könnten 14 Stiere und 14 Ochsen und alles daher bringen. Gott würde ihn nicht vergeben. Denn die Vergebung bringen sie nur wie? Nur in und durch Hiob. Stell dir vor, Hiob hätte nichts für sie nicht gebetet. Könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch in die Lage der Freunde versetzen? Die haben gerade gedacht, das ist ein Gotteslästerer. Jetzt sagt Gott, nein, es ist mein Knecht. Und wisst ihr was? Er ist auch der Priester, und zwar euer Priester. Und wenn er nicht für euch, für mich eintritt, dann habt ihr verloren. Wisst ihr, wen ihr verworfen habt? Wisst ihr, wen ihr beschuldigt habt? Sie sagten noch gerade, er ist voller Schuld und Sünde. Und jetzt müssen sie zu ihm hingehen und was tun? Sagen, wir haben volle Schuld und Sünde. Ist das eine Wiederherstellung? Gott stellt Hiob als ihren Priester dar. Und nur auf diese Art und Weise wird seine Stellung, seine Wiederherstellung wirklich hergestellt. Es reicht nicht, dass sie bei Gott um Vergebung bitten. Es reicht nicht, wenn die Menschen sagen, Gott, es tut mir leid. Gott wird einen Menschen nicht annehmen, wenn er bei Gott um Verzeihung bittet. Wisst ihr das? Ihr wisst's. Denn er wird nur vergeben, nur, denn in einem Namen ist es heil. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da können Menschen opfern, gottesfürchtig, fromm sein. Aber wenn sie Gottes Plan nicht erkennen, wo und durch wen wirklich Vergebung ist, gehen sie verloren. Können sie opfern und religiös und fromm sein, wie viel sie wollen. Sogar zu dem einen wahren Gott kommen und sagen, wir glauben an den einen wahren Gott, aber den Sohn oder den Knecht, den er gesandt hat, verwerfen und als Sünder darstellen. Keine Rettung. Gott macht ihre Rettung an die Reaktion Hiobs abhängig. Das ist echt, das ist Wiederherstellung. Das ist wirkliche Wiederherstellung. Sie müssen zu Hiob gehen. In Psalm 2 wird diese Wahrheit herrlich dargestellt. Wir verstehen, wenn ich rede, braucht ihr eine Übertragung? Braucht ihr eine Erklärung, warum Gott so mit Hiob umgeht? Wir lesen dieses Buch als ein Schatten, ein Bild auf Christus. Und es ist doch so offensichtlich, um wen es hier geht. Und warum Gott mit Hiob so handelt, wie er mit ihm handelt. Schaut mal in Psalm 2, das ist das Gute, weil zack, ein Blatt und wir sind bei Psalm 2. Ich möchte ihn euch vorlesen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So, unter anderem solche wie die drei Freunde Hiobs. Fürsten, große Männer aus diesem Land. Und sie tun sich zusammen gegen ihn, nicht für ihn, gegen ihn. Warum tun sich das zusammen? Sie wollen ihn loswerden. Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Schaut mal, was die Reaktion ist. Jetzt lese ich mal richtig. Der im Himmel thront. Wer ist das? Der Herr. Lacht. Der Herr spottet über sie. Sie denken, sie können ihn loswerden. Sie denken, er ist ein Sünder und was auch immer. Und der Herr, der im Himmel ist und der regiert, das heißt der Schöpfer, er lacht nur darüber. Es ist wie ein Witz. Ihr wollt ihn loswerden? Warum? Wisst ihr, wer er ist? Er ist mein Knecht. Nicht nur mein Knecht, er ist mein Sohn. Schaut mal Vers 5. Dann spricht er sie. In seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Das ist, was wir Hiob jetzt haben. Mein Zorn ist in Brand gegen euch. Warum? Ihr habt gegen meinen Knecht geredet. Hier heißt das, Vers 6. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wen haben sie verworfen? Wen? Warum ist Gott so zornig auf sie? Sie haben seinen Sohn, den König, verworfen. Und jetzt schaut noch, was Gott zu seinem König sagt. Vers 8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Was willst du von mir haben? Du kriegst alles. Du bist mein Sohn. Ich gebe dir alles. Doppelt und dreifach. Alles bekommst du. Erhöhung. Das ist Wiederherstellung. Du kriegst alles. Und was ist Gottes Rede dann zu den Feinden? Schaut mal Vers 10. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle die, die sich bei ihm bergen. Hey, geht hin und küsst ihn. Nicht gegen ihn. Wenn ihr nicht wisst, wer es ist. Wenn ihr wisst, dass ich ihn eingesetzt habe und ihr euch ihm nicht unterwerft, was wird euch treffen? Mein Zorn. Küsst den Sohn, küsst den König, küsst ihn. Denn leicht entbrennt der Zorn. Und ihr kommt um auf eurem Weg. So fromm es auch scheinen mag. Gericht. Glücklich aber, die sich bei ihm bergen. Glücklich, die dann zu ihm hingehen. Und dann sich demütigen lassen und sagen, es tut mir leid, dass ich so schlecht von dir gedacht habe. Es tut mir leid, dass ich so schlecht über dich geredet habe. Es tut mir leid, dass ich dich verworfen habe. Es tut mir leid, dass obwohl du Sohn Gottes bist, dass ich von dir so schlecht geredet habe und dich verworfen oder von dir nichts wissen wollte. Vielleicht sogar gegen dich gelästert habe. Es tut mir leid. Und dann heißt es, glücklich, die zu ihm kommen. Das ist, was Gott mit Hiob macht. Gott setzt Hiob also als ihr Priester und sagt, ich werde nur ihn annehmen. Das heißt, von der Reaktion Hiobs mache ich euer Heil abhängig. Von der Reaktion Hiob, wenn ihr zu ihm kommt und sagt, bitte vergib uns, das, was Hiob dann mit euch macht und sagt, davon wird abhängig, ob ich euer Opfer annehmen werde oder nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Freunde dann zum Hiob gegangen sind? Denn sie sind gegangen. Geht mal wieder zurück ein Blatt. Schaut mal, Vers 9. Da gingen Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama und taten da es, wie der Herr zu ihnen geredet hat. Also die taten das. Schon mal gut, oder? Oh, muss das Überwindung gekostet haben. Es muss Demut vorhanden sein. Sie müssen sich demütigen und zugestehen und eingestehen, sie lagen falsch, er lag richtig. Puh, das kostet viel, oder? Hätten sie das nicht getan, dann wären sie auch nicht hingegangen. Aber sie sind hingegangen. Also mussten sie Hiob um Verzeihung bitten. Es tut mir leid, wir lagen falsch. Du lagst richtig. Warum? Gott hat es uns gezeigt oder gesagt. Und was passiert dann? Und der Herr nahm Hiob an. Warum? Da hat ja Hiob für sie gebetet, oder? Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Könnt ihr euch vorstellen, sie gehen hin und denken, oh Mann, wir haben gerade Hiob echt ganz schön zugesetzt und wir haben ihn echt gerade viele Sünden beschuldigt und sagen eigentlich, der hat alles falsch gemacht, was man so im Leben falsch machen kann. Und jetzt, wenn wir ihn sagen, hey, bitte, kannst du für uns bei Gott bitten, dass er seinen Zorn von uns abnimmt? Wird er es tun oder wird es nicht tun? Was wird er tun? Wird er uns wegjagen? Wird er sagen, ah, ich habe es euch doch gesagt? Und was so viel Demut und wirklich Buße es von der Seite der Freunde einforderte, genauso viel hätten wir es damit zu tun, dass Hiob sie annahm. Hiob ihnen vergab. und Hiob für sie Fürbitte tat. Hiob wurde für sie zu ihrem Fürsprecher. Für wen? Für seine Feinde. Und das ist uns auch bekannt. Denn er hat für seine Feinde Fürbitte getan. Jesaja 53, Lukas 21, oder was ich habe es mir notiert, bevor ich es falsch sage, 23, Vers 34. Als Jesus am Kreuz hing, was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was Hiob tut, ist das, was später der wahre Gottesknecht tun wird. Er wird für die, die ihn kreuzigen, die ihn verleumden, die ihn ablehnen, für sie wird er Fürbitte tun. Für sie wird er eintreten und sagen, Vater, vergib ihnen. Und Gott sagt, weil der Sohn für euch bittet, werde ich euch vergeben. Nur weil der Sohn bittet. Und nur ihn werde ich annehmen. Also wenn er sich für euch verwendet, wenn Jesus sich für dich verwendet, dann wird der Vater dich annehmen. Wenn Jesus sich nicht für dich verwendet, wird der Vater dich nicht annehmen. Was musst du tun, damit der Jesus sich für dich verwendet? Geh zu ihm. So wie die Freunde zu Hiob gehen mussten, müssen wir zu Jesus gehen. Nicht irgendwohin, zu Jesus. Er ist der Einzige, der für uns beim Vater Fürbitte tun kann. Ich aus der Fülle der all der Fürbitte stellen, die ihr auch gut kennt. Aber damit diese Dinge im Herzen bleiben, eine Stelle, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Ab Vers 31 lese ich. Was sollen wir uns hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist übrigens die Frage, gell? Ist Gott für uns oder gegen uns? Wie kann es sein, dass Gottes Zorn abgewendet wird? So beginnt es. Mein Zorn ist gegen euch in Brand. Wie kommt man raus aus dem Zorn Gottes? Wie ist der Weg, dass Gott nicht mehr zornig ist? Dass der Zorn Gottes uns nicht mehr trifft? Wie ist der Weg? Wir lesen, wie ist der Weg, dass Gott nicht mehr gegen uns, sondern für uns ist? Vers 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferstanden, der auch zu Rechten Gottes ist, um was zu tun? Der sich auch für uns verwendet. Das ist der einzige Grund, warum Gott für und nicht gegen uns ist. Warum niemand gegen seine Auserwählten Anklage erheben kann, weil Christus für uns Fürbitte tut. Durch welchen Brief könnten wir jetzt hingehen? Hebräerbrief. Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 7 bis Kapitel 9 wird so Jesus als der Melchisedek, der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek uns dargestellt. Und warum? Der verwendet sich für uns gottgemäß. Er bringt nicht das Blut von Stieren und Kälbern. Er bringt sein eigenes Blut hinein und sagt, Gott, es ist vergeben, brauchst nicht mehr zürnen. Aber sie waren doch so gegen dich. Egal, ich hab's vergeben. Ist vergeben. Schaut mal Vers 35. Immer noch Römerbrief. Wer wird uns scheiden von der Liebe? Christi. Steht's bei euch? Gottes. Wir sagen, wer scheidet uns von der Liebe Gottes? Natürlich, aber hier steht, das steht übrigens ein bisschen weiter tiefer. Hier steht von der Liebe Christi. Warum verwendet er sich für uns? Warum vergibt er? Weil er uns liebt. Hiob ist ein Bild, Hiob ist ein Schatten, Hiob ist ein Vorläufer auf dem Weg, wie Gott durch den leidenden Gottesknecht Versöhnung und den Zorn abwendet. Diesen Ratschluss. Schaut mal, geht mal zurück zu Hiob Kapitel 42. Wann sollte Hiob für die Freunde Fürbitte tun? Wann hat er das getan? Bevor Gott sein Geschick wendete oder nachdem Gott sein Geschick wendete? Davor. Es ist nicht so, dass Gott Hiob wiederhergestellt hat und Hiob so glücklich war, er kam die freien Freunde und sagt, es tut uns leid, alles gut, ich habe ja alles wieder. Dann kriegt es auch. Das ist es nicht. Er saß immer noch in Asche. Er saß immer noch in Wunden, er saß immer noch ohne als Hab und Gut. Aber was hat er jetzt, was er vorher nicht hatte? Die Ruhe. Er verstand, dass Gott damit einen Plan hat. Er verstand, dass Gott etwas damit tut. Und jetzt darf er erleben, was der Plan Gottes ist. Er wird für die, die ihn anklagen, zum Stellvertreter. Er wird für ihr Fürsprecher werden. Er wird ihr Priester werden, ihr Hohepriester wird er werden. Schaut mal, was für eine wundersame Wiederherstellung, oder? Auf diese Art und Weise stellt Gott Hiob und den Knecht Gottes und somit dieses Vorbild auf Christus hin, indem er sagt, alles, das ist mein Knecht, meiner. Zweitens, er ist es, der die Wahrheit sagt, weil alles, was er sagt, sagte, ist wahr. Und wenn ihr nicht zu ihm geht, wird keiner von euch gerettet werden. Das heißt, er machte die ganze Menschheit von diesem einen Menschen abhängig. Er machte die ganze Menschheit und führt und sagt, ihr alle braucht diesen einen Priester, Hohepriester. Und nur durch ihn könnt ihr mir nahen. Und ich werde auch nur ihn annehmen. Das bedeutet, euch nicht. Versteht ihr das? Nur ihn nehme ich an. Und sie waren so überzeugt, sie sind die Helden. Und Gott sagt, nee. Mich erinnert das nur nebenbei an die Geschichte von der Rotte Korach. Als sie gesagt haben, Mose, bist du der einzigste Priester? So machen sie sich Feuerschalen. Und Mose sagt, wir werden sehen, wen Gott annimmt und wen Gott nicht annimmt. Und in ihrer Hochmut und ihrem Stolz, weil sie neidisch waren auf Mose, bat Mose und sagt, Gott, nimm sie nicht an. Bestätige nicht dieses Verhalten. Bestätige nicht ihren Hochmut. Nicht, es ging nicht um Mose. Es ging darum, belohne das nicht. Gott nahm nicht an. Im Gericht wurden sie erfunden. Also auf diese Art und Weise stellt Gott Hiob in der Stellung fest. 1-2 Minuten, das braucht nicht mehr viel, den Rest euch zu zeigen. Gott stellt ihn aber nicht nur in der Stellung wieder her, Gott stellt ihn auch wieder in seinem Besitz, in seinem Hab und Gut. Lasst mich die letzten paar Minuten die noch verwenden, um euch das zu zeigen. Also, ab Vers 10 geht's los und ich habe gerade euch gesagt, ab dem Hiob seinen Platz annahm, Hiob verstanden hat, was seine Berufung in und durch seine Leiden war, ab dem Moment segnete Gott Hiob nicht nur eben in seiner Stellung, so in der Wahrhaftigkeit, sondern segnete auch und übergab und gab ihm alles zurück, was er verloren hat und darüber hinaus. So begann doch Hiob, das Buch Hiob, der berühmte, reiche, wohlhabende Mann, der alles verlor. Und wir haben gesehen, dass es ein Bild auf Christus ist, der seine Herrlichkeit aufgab und alles verlor, als er in die Welt kam. Und als Jesus kurz vorm Kreuz ist und für die Seinen Fürbitte bei dem Vater tut, was sagt er? Vater, gib mir die gleiche Herrlichkeit wieder zurück, die ich vorher hatte, als ich noch bei dir war. Und Gott sagt, ich verherrliche dich. Und Gott gab ihm diese Herrlichkeit und darüber hinaus. Er setzte ihn als König der Könige, als Herr der Herren ein. Er setzte ihn als der Richter der ganzen Erde ein. Er übergab ihm alles. Er gab ihm doppelt und dreifach und tausendfach zurück. Und das ist das, was wir hier haben. Gott erstattet ihm sein Verlust und seinen Besitz. Gott gibt es ihm zurück. Es ist nicht, okay, du hast verdient. Das ist Wiederherstellung. Das ist Bestätigung. Mein Segen ist auf dir. Mein Segen, ich habe mein Segen von dir nicht entfernt, auch wenn du dachtest, dass ich das tat. Schaut mal, es heißt in Vers 10, und der Herr vermehrte alles, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Ist doppelt gut? Ja, warum nicht siebenfach, gell? Auch das. Jesaja 61, Vers 7, Zacharia 9, Vers 12, könnt ihr gerne nachlesen, ist jetzt auf jeden Fall gesagt und somit aufgenommen. Da heißt es, dass Gott sagt, du hast so viel Schuld und so viel Leid ertragen seinem Volk, du wirst Doppeltes an Segen erben. Das heißt, das Doppelte heißt im Kontext des Alten Testaments, ich werde dich nicht nur wiederherstellen, ich werde darüber hinaus dir so viel Gutes tun, so viel Gutes tun. Das ist das Versprechen Gottes, ich gebe dir Doppeltes zurück. Da geht es jetzt nicht in erster Linie nur um die Rechnerei, wie viel. Habe ich ein Haus verloren, kriege ich zwei zurück. sondern Gott sagt, du, ich werde dich beschenken, und zwar reich. Und das ist, was wir hier sehen. Gott beschenkt und Hiob war schon reich, oder? Sind so am 7000 Kamele gut? Für die muss man auch sorgen können, gell? Er kriegt 14, mit 7000 wäre auch okay. Es wäre echt vollkommen okay, wenn Gott ihm einfach alles wieder zurückgibt. Aber Gott gibt ihm einfach noch mehr. Petrus sagt, Jesus, was kriegen wir? Wir haben alles verlassen. Jesus sagt, 100-fach schon in diesem Leben und ewiges Leben dazu. Ewiges Leben, ein ewiges Erbe, neuer Himmel, neue Erde. Also, gehen wir kurz durch, ganz schnell. Das Doppelte, was bedeutet das? Erstmal, die Familie kommt zurück. Gott stellt ihn in der Familie wieder her. Schwestern und Brüder, wo waren sie vorher? Die haben ihn gemieden. Peinlich. Hiob war verrufen. Der Sünder schlechthin. Gott straft ihn. Wer will noch mit ihm zu tun haben? Die Familie kehrt zurück. Herrlich. Aber die kehrt nicht nur zurück. Ich finde herrlich die Worte. Schaut mal, Vers 11 heißt es, da kamen zu ihm seine Brüder und seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Und sie aßen mit ihm Brot, das heißt Gemeinschaft, in seinem Haus. Und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösten ihn. Oh, auf einmal trösten sie ihn. Die drei Freunde haben es versucht, gell? Nicht geschafft. Jetzt bekommt er den Trost. Das heißt, sie sagt nicht, oh, was ist da gewesen? Bestimmt Schuld. Nein, sie verstehen, sie haben gesehen, Gott hat ihn angenommen. Also trösten sie ihn. Und sie wissen, woher das kam. Und sie trösten wegen des alten Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Ihnen ist klar, wer es getan hat? Der Herr. Es kam nicht vom Teufel. Der Teufel war nur ein Werkzeug. Das hat der Herr gemacht. Weil er einen großen Plan dahinter hat, die zu retten, die ihn eigentlich hassen. Und dann geht's weiter, schaut mal, Vers 12. Also, und die bringen übrigens ihm Gold mit. Und dieses Wort von Kesita ist eine Maßeinheit, in dem man Gold und Silber abwog. Also sie brachten ihm Schätze. Sie brachten ihr Reichtum. Und sie gaben ihm sozusagen einen Anteil an ihrem Reichtum. Einen goldenen Ring. Die Parallelen sind einfach zu herrlich. Denkt an die Geschichte Josefs, oder? Die, die ihn verkauft haben, ein anderes Typus auf Christus, wohin mussten sie gehen? Zu Josef. Ja, was brachten sie? Die Parallelen, die Geschichte wiederholt sich, um uns diese Wahrheit deutlich zu machen. Auf jeden Fall Vers 12. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Darum geht's. Vom Ende wollen wir es bedenken, nicht vom Anfang. Vom Ende. Wir gucken immer am Anfang und sehen, was wir verloren haben oder verlieren. Wir müssen ans Ende schauen, was wir kriegen. Es sei denn, wir glauben es nicht. Der Herr segnete aber Hiob mehr am Ende als am Anfang. Und dann heißt es, und er bekam, statt 7000 Schafe, 14.000 Schafe. Statt 3000 Kamele, 6000 Kamele. Statt 500 Gespanne Rinder, 1000 Gespanne Rinder und statt 500 Eseln 1000. Also alles ist doppelt. Sogar ich konnte das rechnen, ist mir auch aufgefallen. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vers 13 heißt es, und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Wie viel hat er vorher? 7 Söhne und 3 Töchter. Warum nicht 14? Warum werden jetzt nicht 14 Söhne und 6, jetzt habe ich es, und 6 Töchter geboren? Vielleicht hatte die Frau was dagegen gehabt. Ich sage, komm, lassen wir mal bei 9. Ist schwer genug. Nein. Wisst ihr warum? Weil er 14 hatte. Er hatte jetzt 14 Söhne und 6 Töchter. Was hat er getan am Anfang unseres Buches Hiob? Hiob war der Hohepriester für seine Kinder. Warum tat er das? Um sie für sie Fürbitte zu tun. Warum? Damit sie für ihre Sünden nicht bestraft werden. Das heißt, nachdem sie gestorben sind, waren sie wo? Tot? Denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Hiob hatte 7 Söhne im Himmel und 7 Söhne auf der Erde. Er hatte 3 Töchter im Himmel und 3 Töchter auf der Erde. Was für ein Trost für all die, die ihre Kinder verloren haben. Wenn man 5 hatte und 1 gestorben ist, dann sagt man nicht, ich habe 4, oder? Ich habe 5. Nicht ich hatte, ich habe. Warum? Wenn sie in Christus gestorben sind, das heißt, wenn sich Christus für sie verwendet, dann sind sie sein. Dann hat man sie noch, oder? Was für eine Perspektive. Was für eine Perspektive. Gott hätte ihm natürlich auch hier 7 geben können. Aber uns wird gezeigt, nein, die anderen, es ist doppelt. Es ist doppelt. Absolute herrliche Gnade Gottes, die wir haben. Ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss in dieser Weise. Wem diese Lektion, wem diese 15 Predigten über das Buch Hiob zu theoretisch war und der sich fragt, was ist die Lektion daraus? Wer gerne eine Anwendung braucht, weil bis dahin keine Anwendung in dem Wort war. Ich möchte euch eine Anwendung geben, die das Wort Gottes selbst gibt. Gebt mit mir in Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 5. Ich lese ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, schreibt Jakobus, bis zur Ankunft unseres Herrn. Es geht um Geduld, es geht ums Ausharren. Und was ist der Zeitraum, was ist die Perspektive? Bis zur Ankunft unseres Herrn. Das ist das Ende. Und dieses Ende wird größer sein als der Anfang. Dieses Ende wird reicher sein als unser Anfang. Habt Geduld, Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie sich Früh- und Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Säuft nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das sind die Freunde. Die Freunde, die gegen Hiob gesäuft haben. Im besten, also das ist noch human ausgedrückt. Ja, hier wird es deutlich, was das bedeutet, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt, sie haben nicht gut mit denen, sind gut umgegangen. Dann heißt es, nehmt euch Brüder und jetzt so gut zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Nehmt euch die Propheten als Vorbild, die bezeugt haben die Wahrheit, aber auch dafür gelitten haben. Und jetzt schaut mal, welchen Propheten Jakobus zitiert. Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitleids und barmherzig ist. Ist uns bewusst, dass Hiob ein Prophet ist. Darum hat er auch Wahres geredet, weil er hat auf Christus vorgeschattet, in dem, was er gesagt hatte und in dem, was er gelebt hatte. Hiob ist ein Prophet. Jakobus, inspiriert, sagt das uns. Guckt euch die Propheten an. Dann nimmt einen Propheten in dem Kontext und sagt, wenn es darum geht, auszuharren und auf das Ende des Herrn zu hoffen. Gott hat einen Plan. Das, was er seht, das wird hervorkommen. Und das ist praktisch, oder? Geduld. Ausharren. Mehr kann ich euch nicht geben. Es ist die Lektion. Schaut euch Hiob an, den Propheten. Schaut seinen Ausgang an. Schaut, wie er als Vorbild Christus vorgegangen ist. In Christus hat sich das alles erfüllt, wie Christus in Leiden durchgegangen ist. Schaut das Ende an. Und wie war das Ende? Wie wird das Ende sein? Wendet eure Perspektive. Glaubt daran. So, das Buch Hiob. Eine herrliche Schrift, ein herrlicher Abschnitt, der uns auf wunderbare Art und Weise Jesus Christus vorschattet. Jesus Christus. Amen.